NDR 2 Update um 12 mit Jelto Ringener.
Rekordhitze im ganzen Norden. Wir gucken auf die einzelnen Bundesländer. Und nach dem Erdbeben in Venezuela sind jetzt Hilfsteams eingetroffen. Ist das eine Hitze? Den Satz habt ihr heute sicher auch schon mindestens einmal gehört oder gesagt. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Großteil Deutschlands eine Warnung vor extremer Hitze angegeben. Im ganzen Land werden Temperaturen von über 36 Grad erwartet. Nur an den Küsten kann es etwas kühler sein. Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits abgesagt. Die Bahn bietet Hitzestorno an und auf einigen Straßen löst sich der Asphalt. Wir gucken jetzt genau in die einzelnen Bundesländer im Norden. Am heißesten, mit einer Hitzewarnung von Stufe 5, sehr hohe Gefahr, wird es wohl heute im Süden Mecklenburg-Vorpommerns, sagt der Deutsche Wetterdienst. Zahlreiche Veranstalter haben dort Wettkämpfe, Theater oder Feste abgesagt. Besonders heftig wird es auch im Süden und Südosten von Niedersachsen, also im Raum Göttingen, Braunschweig oder Wolfsburg. Da sind bis zu 40 Grad möglich. Jan-Bastian Buck, NDR 2 Oldenburg.
Viele Veranstalter reagieren. Mehrere Reitturniere wurden abgesagt. Sportverbände wie der Tennisverband Niedersachsen-Bremen empfehlen, Punktspiele am Wochenende nach Möglichkeit zu verlegen. Der CSD in Bramsche wurde verschoben. Veranstalter und Rettungsdienste halten das Gesundheitsrisiko für Besucher für zu hoch. Andere Feste und Veranstaltungen werden verkürzt, in die frühen Morgen- oder Abendstunden verlegt oder es gibt zusätzliche Wasserstellen und Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten. Auch im Verkehr macht sich die Hitze bemerkbar. In Leer bleibt die Rathausbrücke für die Schifffahrt bis morgen geschlossen, weil sich die Technik durch die Hitze verzieht. Auf mehreren Straßen und Autobahnen hat es schon Fahrbahnschäden und Sperrungen gegeben, unter anderem auf der A2 und im Bereich Lehrte.
In Kiel startete vor gut einer Stunde der Höhepunkt der Kieler Woche, die Windjammerparade. Erwartet werden mehr als 100.000 Zuschauer, trotz Rekordhitze. Julian Marxen, NDR 2 Kiel.
Der Deutsche Wetterdienst und auch Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein raten dringend dazu, die pralle Sonne zu meiden, ausreichend zu trinken und die Innenräume kühl zu halten, also Fenster nicht öffnen und Gardinen zuziehen. Besonders geachtet werden sollte bei den hohen Temperaturen auf Kleinkinder, Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen und auch auf Obdachlose, denn die sind den ganzen Tag der Hitze ausgesetzt. Der Regionalverband Nordwest der Johanniter Unfallhilfe ruft dazu auf, diejenigen, die in der prallen Sonne eingeschlafen sind, aufzuwecken und sie aufzufordern, in den Schatten zu gehen. Ein Diakoniesprecher empfiehlt, Obdachlose zu fragen, ob sie Hilfe brauchen oder ihnen direkt eine Flasche Wasser anzubieten.
Und in Hamburg, da lassen sich einige Menschen in diesen Tagen zu speziellen Hitzelotsen ausbilden, um beispielsweise in Kaufhäusern und in öffentlichen Einrichtungen im Notfall zu unterstützen.
Auf der A7 hat die Hitze schon dafür gesorgt, dass sich der Asphalt von der Fahrbahn löst. Bei Marmsdorf ist deshalb bis voraussichtlich Montagnachmittag Richtung Norden nur eine Spur frei und die Ausfahrt dicht. Einige Regionalbahnen halten zwischen Hamburg und Berlin nicht mehr an Bahnhöfen, die keinen Hitzeschutz bieten, wie Holthusen. Etliche Veranstaltungen sind wegen der Hitze abgesagt, wie der Halbmarathon und die Harley-Days-Parade. Beim Paul-Kalkbrenner-Konzert am Abend auf dem Heiligen Geistfeld ist der Einlass von 16 auf 19 Uhr verschoben. Bäderland rechnet mit großem Andrang. Einige Hallenbäder bleiben geschlossen, damit es mehr Personal für Freibäder gibt. Die Feuerwehr warnt vor hoher Brandgefahr, besonders auf Wiesen. Vorsicht also beim Grillen und beim Parken. Denn auch heiße Fahrzeugteile können Brände auslösen, wenn sie auf trockenen Wiesen oder Waldwegen abgestellt werden.
Dankeschön, Kathi Weder, NDR 2 Hamburg. Nach dem heftigen Erdbeben in Venezuela gelten laut UN immer noch über 50.000 Menschen als vermisst. Jetzt sind Hilfsteams aus aller Welt eingetroffen, um vor Ort zu unterstützen. Doch es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. 72 Stunden haben sie, dann sinken laut Expertenmeinungen die Chancen, Überlebende zu finden, enorm. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei mindestens 920 Menschen. Immer wieder gibt es Nachbeben. NDR2-Reporterin Jenny Barke berichtet über die aktuelle Lage in Venezuela.
Rettungskräfte stehen auf einem Trümmerhaufen. Sie ziehen eine erschöpfte Frau unter dem Geröll hervor. Sie lebt.
Deomaris Mata.
Wie heißen Sie? Deomaris Mata. Die junge Frau wird von Helfern weggetragen. Nebenan wird eine ältere Frau auf eine Barre gebettet. Driscoll Rojas ist einer der Helfer und im Dauereinsatz. Das ist ein sechsstöckiges Gebäude, das eingestürzt ist. Wir haben hier eine Person rausholen können. Da drüben sind noch mehr. Doch nicht immer kommen sie rechtzeitig. Er klettert auf eine zerborstene Betonplatte, zeigt auf einen Schuttberg. Hier sind wir zu spät gekommen. Es gibt viele Menschen, die bereits gestorben sind. Wir können nichts mehr tun. Wir versuchen, die Namen zu ermitteln und sie dann zu veröffentlichen, damit ihre Angehörigen Bescheid wissen. Vielerorts fehlt es an schwerem Gerät. Fieberhaft, mit Hämmern, Elektrowerkzeugen, bloßen Händen versuchen Freiwillige, Nachbarn und Angehörige, die schweren Betonplatten auseinanderzubrechen. Mit großer Erleichterung werden die internationalen Teams empfangen, etwa aus Chile und Mexiko, Länder, die mit ihrer Erdbebenerfahrung helfen können. Auch die Einreise war schwierig. Der internationale Flughafen ist selbst schwer beschädigt und geschlossen. Die meisten Flüge landen im 3 Stunden entfernten Valencia. Aus Deutschland ist unter anderem das THW im Einsatz und die Caritas mit einem lokalen Team, sagt der Nothilfekoordinator des Hilfswerks Jonas Brenner.
Die Freiwilligen machen erste Bedarfserhebungen in den Gemeinden und führen Befragungen durch, um zu erfahren, was genau gebraucht wird, damit die Hilfe auch das adressiert, was die Menschen wirklich brauchen. Und eine ganz wichtige Komponente der Caritas ist die psychosoziale Arbeit. Es sind ganz viele Menschen traumatisiert, teilweise noch unter Schock oder sind verzweifelt auf der Suche nach Verschüttenden und Familienangehörigen.
Immer wieder kommt es zu Nachbeben. Über 200 wurden bereits gezählt. Wasser, Strom, Kühlung von Lebensmitteln in der tropischen Hitze, vieles funktioniert nicht mehr. Unter anderem die deutsche Bundesregierung hat deshalb auch Stromgeneratoren, Feldbetten und Wasserfilter geliefert. Langfristig könnten Zehntausende obdachlos bleiben. Besonders diejenigen seien vulnerabel, die bereits zuvor am Existenzminimum gelebt haben. 70% der Bevölkerung leben nach Jahren der schweren Krise in Venezuela in Armut. Der Wiederaufbau werde sehr lange dauern, so Brenner. Venezuela wird dafür langfristig auf internationale Hilfen und Spenden angewiesen sein.
Das war jetzt schon ein ordentlicher Dämpfer für die WM-Euphorie. Die Ecuadorianer wollten es einfach mehr, sagte Mannschaftskapitän Kimmich. Und damit reichte es am Ende nur für eine 2:1 Niederlage. Uninspiriert und fehlerhaft präsentierte sich die DFB-Elf im letzten Gruppenspiel. Thomas Kunze in New Jersey. Hat die Mannschaft da jetzt eine große Chance vertan, sich selbst und die Fans mal so richtig in WM-Stimmung zu bringen?
Ich glaube, sie hat die Chance gar nicht verpasst, weil das ist ja alles schon passiert nach dem Curaçao-Spiel beispielsweise und diesem knappen Sieg gegen die Elfenbeinküste. Sie hat so ein bisschen selbst die Stimmung gedämpft. Das ist das, was so ein bisschen schade ist, am Ende diese tolle Situation verpasst zu haben, trotzdem ja die Gruppe gewonnen zu haben. Auch da muss man es vielleicht mal sportlich einordnen. Eigentlich ist ja gar nicht viel passiert, außer eben jetzt dieser, hier würde man sagen, bad taste in the mouth, also dieser schlechte Nachgeschmack nach dieser schwachen Leistung gegen Ecuador. Und da müssen sie sich jetzt halt rausgraben, rausbuddeln im Training. Vielleicht haben ja die anderthalb Tage mit Freunden und Familie geholfen. Fokus jetzt auf Paraguay. Der 16. Finalgegner steht ja fest.
Ja, genau. Denn ab sofort heißt es, verlieren ist verboten. Im ersten K.O.-Spiel, du hast es gerade gesagt, geht's gegen Paraguay ran. Was für ein Gegner wartet da genau auf uns?
Ja, ist auch wieder so eine Türsteher-Gang, wie die Ecuadorianer, nur nicht ganz so stark im individuellen Bereich, aber kollektiv, defensiv, sehr gut organisiert, mit 2, 3 richtig guten Leuten, das muss man auch dazu sagen, die in Europas Top-Ligen spielen, Enciso beispielsweise im Sturm von Straßburg aus der Liga, fällt mir da sofort ein, die können gut kontern. Aber am Ende, und da müssen wir ganz ehrlich sein, in der Summe der Qualität muss diese deutsche Fußballnationalmannschaft Paraguay schlagen. Da darf es keine Debatten geben.
Wir sind ja auch immer noch Favorit im Spiel. Mal angenommen, wir werden dieser Rolle gerecht. Dann könnte es im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen gegen Frankreich kommen. Die haben ja gestern 4:1 gegen Norwegen gewonnen. Glaubst du, Deutschland hätte derzeit eine Chance gegen die Franzosen?
Naja, nun würde ich da mal mit einer Floskel vielleicht beginnen. Geht ja auch dieses Fußballspiel beim Stand von 0:0 los. Das ist erstmal die gute Nachricht. Ansonsten wird's eng. Also wie die gestern Norwegen 2 eingewickelt haben, Dembélé mit diesem Hattrick beispielsweise, Mbappé, Olise, diese Defensive um Upamecano, das wird schwer, aber am Ende ist das dann ein völlig anderes Spiel unter komplett anderen Voraussetzungen. Aber das wäre die erste Partie innerhalb dieser lustigen Veranstaltung hier, in der Deutschland auf jeden Fall mal nicht als Favorit auf den Rasen geht.
Also fokussieren wir uns erstmal ganz optimistisch auf das Spiel am Montag gegen Paraguay. Danke an Thomas Kunze, NDR 2 WM-Team.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.